Herzlich willkommen
zu Sixon Boost Your Business, der CRM-Podcast. Mein Name ist Dominik Enzler.
Und mein Name ist Stefan Wendt und wir haben eine Mission, den Mittelstand zu digitalisieren.
Das heißt, digitale Prozesse, mehr Umsatz und bessere Kundenbeziehungen für dein Unternehmen.
Lass uns loslegen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sixon Boost Your Business, der CRM-Podcast. Mit mir, Dominik Enzler, und auch wieder dabei ist Stefan Wendt. Hallo Stefan.
Hi Domi, grüß dich.
Ja, sind wir wieder eine Woche weiter, neuer Podcast. Heute wird es um ein sehr wichtiges Thema gehen, ein Thema, mit dem eigentlich jeder, der mit HubSpot arbeitet, auch mal konfrontiert wird. Und zwar das Thema Datensicherheit und Datenschutz im CRM. Wir beziehen uns da hauptsächlich auf das CRM von HubSpot, haben da eben die größte Erfahrung dahinter und werden da gleich ins Thema einsteigen. Zunächst aber, so wie jede Woche, gehen wir erstmal auf unser CRM-Highlight der Woche ein. Und da ganz grundsätzlich die Frage an dich. Was ist denn dein Highlight der Woche?
Ja, mein CRM-Highlight diese Woche war definitiv die Aufnahme von einer Video-Case-Study bei zwei Kunden von uns. Einmal ein Website-Projekt, was wir erfolgreich umgesetzt haben. Website-Relaunch, komplett neuer Anstrich mit neuem Screen-Design, neuen Brand-Elementen und dann Programmierung, Entwicklung im HubSpot CMS, im modernen Content-Management-System. Und das Ganze auch angebunden ans CRM. War ein sehr, sehr spannendes, cooles Projekt mit der Drivery, ein Coworking Space in Berlin, der international aufgestellt ist. So ein spezieller Coworking Space für den Automobilbereich. Die haben auch Standorte in Shanghai und Singapur und vor allem in Asien, im asiatischen Raum. Das Thema Mobilität ist ja dort auch sehr gut vertreten. Und ja, haben dort mit der Drivery, mit der Marketingleiterin und mit dem Geschäftsführer ein Video Case Study aufgenommen zum Projekt. Sehr, sehr spannend gewesen, sehr cooles Projekt gewesen und jetzt findet auch nochmal ein Case Study Video bei Fintiba statt und wird's auch eine Video Case Study von uns geben zu einem CRM Integrations- und CRM Implementierungsprojekt. Die haben Marketing Automation bei sich eingeführt und dann auch an ihre App angebunden, die eine Menge Nutzerdaten generiert, die natürlich auch marketingrelevant sind. Und ja, deswegen mein absolutes Highlight, ja, diese Video-Case-Studies zu konzeptionieren und dann auch beim Kunden zu sein und mit denen das nochmal Revue passieren zu lassen und durchzugehen, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ja, war definitiv mein Highlight oder meine beiden Highlights die Woche. Und damit rüber zu dir. Tommy, was waren deine CRM-Highlights oder was war dein CRM-Highlight der Woche?
Ja, mein CRM-Highlight der Woche hat auch mit einem Kunden zu tun und zwar mit einer Integration. Wir haben darüber gesprochen, er möchte ein neues Buchhaltungstool mit einführen, außerdem auch HubSpot mit einführen und haben uns dann die verschiedenen Tools angeschaut. Im Marketplace, da gibt es ja schon sehr viele Integrationen für verschiedenste Buchhaltungstools, war ganz spannend, weil er noch keins hatte im Vorfeld und somit konnte man mal ein bisschen vergleichen, was sind denn so die Integrationen, die gut passen. Gibt da natürlich verschiedenste und im Endeffekt konnten wir zusammen mit ein paar Anpassungen unsererseits, also mit Schnittstellenentwicklung auch, dann die Integration von QuickBooks nutzen und können darüber jetzt auch den gesamten Buchhaltungsprozess abbilden. Also in HubSpot wird ein Deal erstellt, also ein Abschluss findet da statt. Dort sind dann alle Informationen über Produkt, über den Preis, alles, was eben relevant ist, auch des Käufers, sind dort hinterlegt und die werden dann rüber synchronisiert zu QuickBooks und dort wird dann eine Rechnung erstellt, wird die Rechnung versendet an den Kontakt und es entsteht dann dahinter auch ein Mahnprozess, der komplett darüber abgebildet werden kann, auch wieder mit einer Synchronisation rüber zu HubSpot und somit hat man einen kompletten Prozess, der ja davor bei dem Kunden sehr manuell war, wo die Rechnungserstellung noch manuell stattgefunden hat und da eben sehr viel Kapazität wegnimmt von dem vom Team, das die Rechnungen erstellt hat und also vom Finance-Team in dem Fall und kann da sehr viel Kapazität auf andere Dinge lenken und sehr viele Dinge automatisieren und das sind immer sehr coole Cases, wo man so einen Mehrwert bieten kann und viel über HubSpot, aber dann eben auch über Integrationen abbilden kann. Das war ein absolutes Highlight für mich.
Spannend. Also Buchhaltung und das ist ja in vielen Unternehmen manueller Prozess, Rechnungsstellung, dann Mahnwesen, super aufwendig, zeiteffizient, natürlich auch ein sehr wichtiges Thema. Ja, klar, die Geldeingänge, Umsätze, das ist ja natürlich das wichtigste Thema aus Liquiditätssicht, aus Unternehmenssicht, da einen guten Prozess zu haben. Und gerade wenn man das übers CRM anbinden kann, mega, mega spannend, mega gut und auch ein sehr guter Bereich fürs Thema Halbautomatisierung oder sogar vielleicht Vollautomatisierung. Und ja, auf jeden Fall gut zu hören, dass ihr da einen guten Weg gefunden habt und auf jeden Fall cooles Highlight der Woche. Und heute in der Podcast-Folge schauen wir uns das Thema Datensicherheit und Datenschutz ja an. Und wollen uns einmal anschauen, erstmal, okay, was ist Datensicherheit und Datenschutz erstmal? Warum hat es auch so eine große Relevanz in Verbindung mit CRM? Ja, klar, da geht es ja um Kundendaten, Kontaktdaten, da spielt Datensicherheit immer eine große Rolle. Und ja, dann möchten wir gerne aus der Praxis berichten, wie gehen wir mit diesem Thema in CRM-Implementierungsprojekten um. In HubSpot speziell, was gibt es für Einstellungen, was gibt es für Optionen? Und das Ziel ist natürlich mit dieser Folge, den Zuhörerinnen und Zuhörern ein Gefühl dafür zu geben und auch Informationen zu geben, worauf sollten sie unbedingt achten, wenn sie mit einem CRM-System oder einem E-Mail-Marketing-System arbeiten. Was gibt es an Datenschutzeinstellungen, die man beachten sollte? Was muss allgemein in der digitalen Welt beachtet werden, wenn man Customer Relationship Management betreiben will und trotzdem datenschutzkonform arbeiten möchte. Ganz wichtiger Disclaimer an der Stelle, das ist natürlich keine Rechtsberatung. Wir werden jetzt hier aus der Praxiserfahrung berichten und ja, empfehlen trotzdem oder gerade weil wir keine Rechtsberatung leisten dürfen, empfehlen wir immer nochmal den Rechtsanwalt, die Rechtsanwältin, den Datenschutzbeauftragten zu konsultieren, um das Datenschutzkonzept dann abnehmen zu lassen. Und damit, ja, Domi, nochmal rüber zu dir. Vielleicht gib uns doch mal einen kleinen Überblick, Datensicherheit und Datenschutz, was ist der Unterschied und was ist der allgemeine Überblick dazu?
Genau, also wie von dir gesagt, Rechtsberatung machen wir heute nicht. Dafür ist der Rechtsanwalt, die Rechtsanwältin da. Wir schauen uns die Themen Datensicherheit und insbesondere dann aber auch Datenschutz an. Erstmal daher erstmal drauf zu schauen, was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen den zwei Themen? Wenn man schaut, Datensicherheit zunächst, du hast gesagt, es liegen sehr, sehr viele Daten in einem CRM-System, liegen auf Servern, liegen dort in bestimmten Tools. Und Datensicherheit heißt erstmal, dass diese Daten dort, wie der Begriff sagt, sicher sind, also dass sie nicht weiterverbreitet werden können, dass nur diejenigen Zugriff darauf haben, die Zugriff darauf haben sollen und dass eben die Daten dort auch nicht weiterverbreitet werden. Wenn wir auf den Begriff des Datenschutzes schauen, dann geht es auch wirklich um die personenbezogenen Daten, also um Daten, die für zu einzelnen Personen auch zuordnenbar sind. Das sind eben Vorname, Nachname, die Telefonnummer, also alle personenbezogenen Daten, die man so kennt von Formularen, die man persönlich ausfüllt und die man persönlich weitergibt. Datensicherheit bezieht sich im gegensätzlichen Fall dann auch auf Unternehmensdaten, also um Daten, die nicht rein einer Person zugehörig sind und zuordnenbar sind, sondern grundsätzlich auch Unternehmensdaten sind, wie auch Umsatz, solche Dinge, die ja auch sehr sensibel sind und die dann auch sicher auf einem Server liegen sollen und wo sichergestellt werden soll, dass niemand Zugriff hat, der darauf Zugriff haben soll. Im Bereich des Datenschutzes haben wir seit 2018 natürlich einen sehr großen Einschnitt gehabt. Das war die Datenschutzgrundverordnung. Da wollen wir natürlich auch noch kurz drauf eingehen. Die spielt eine sehr, sehr große Rolle aktuell. Jeder, der auch in einem CRM-System arbeitet, wird damit konfrontiert. Das ist nämlich die Verordnung, die von der EU damals verabschiedet wurde und die demnach EU-weit gilt. Das heißt, jeder, der Produkte in der EU vermarktet, egal ob er aus der EU kommt oder nicht, also auch für beispielsweise aus der Schweiz kommende Unternehmen wichtig, die Produkte in der EU vermarkten, die müssen danach handeln. Und was sagt die DSGVO, wie sie kurz genannt wird, konkret? Das sind erstmal drei wichtige Punkte, die ich mal jetzt rausgenommen habe. Das ist zum einen die Einwilligung derjenigen, deren personenbezogene Daten eingeholt werden. Diese Einwilligung muss freiwillig für den konkreten Fall und in informierter Weise passieren. Das heißt, es muss unmissverständlich sein, dass es gerade um diesen konkreten Fall geht, dass die personenbezogenen Daten dafür eingeholt werden. Außerdem muss die Einwilligung in klarer und einfacher Sprache erfolgen. Das heißt, wir kennen vielleicht das Wort von Bürokratie oder bürokratischer Sprache, wo nicht jeder da direkt zuordnen kann, was ist damit eigentlich gemeint. Und das ist eben auch die Vorgabe, dass es klar und einfach verständlich sein muss. Und zum Dritten, das ist dann wieder wichtig für die Unternehmen selbst, die Verantwortlichen müssen nachweisen können, dass sie eben diese DSGVO-Verordnung oder dass sie DSGVO-konform handeln und diese dann auch konsequent in ihren Prozessen durchführen. Und das ist dann eben auch wieder wichtig für HubSpot und fürs CRM-System, dass überall, wo es Touchpoints gibt und wo eben diese personenbezogenen Daten eingeholt werden, diese auch DSGVO-konform umgesetzt sind.
Ja, das ist tatsächlich ein super, super relevantes Thema. Also, um mal alle da an Bord zu holen, letztendlich jede Unternehmerin, jeder Unternehmer oder auch Marketing-Vertriebsverantwortliche in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, aber auch in der gesamten EU werden über das Thema DSGVO, Datenschutzgrundverordnung oder in Englisch ist ja GDPR, immer schon mal gestoßen sein. Dieser Begriff, der ist ja wirklich, also der heilige Gral so ein bisschen, wo es immer drauf ankommt. Und gerade bei CRM-Projekten oder wenn man eine Webseite betreibt, jeder, der da Kontaktpunkte hatte, der wird immer wieder über das Thema DSGVO gestoßen sein. Es ist nun mal eine Verordnung der EU für den Schutz der personenbezogenen Daten und deswegen muss man sich da als Unternehmen auch dran halten. Und wir wollen jetzt in dieser Folge heute gar nicht zu tief einsteigen, sondern wollen einen allgemeinen Überblick geben. Wir haben uns dafür fünf Bereiche mal mitgenommen, was man, wenn man jetzt eine Webseite und ein CRM betreibt, grundsätzlich auf dem Schirm haben sollte. Das ist einmal das Thema verschiedene E-Mail-Kommunikationsabonnements, dann das Thema Formulare, ja, Formulare, die auf Webseiten eingebunden sind oder in Terminbuchungstools. Was müssen die bereitstellen? Worauf sollte man achten? Dann Cookie-Banner, natürlich das Thema Cookies und wie geht man damit um? Dann sensible Daten. Es gibt ja Bereiche wie zum Beispiel den Finanzsektor oder auch verschiedene personenbezogene Daten oder auch den Healthcare-Sektor mit medizinischen Daten, die nochmal ganz speziell sensibel behandelt werden müssen. Und dann natürlich auch so ein Schlagwort, das Thema DOI oder Double Opt-in und DOI-Prozess und worauf man da achten sollte. Und das sind so mal die fünf Themen, wo wir heute einfach ein paar Nuggets und ein paar Use Cases aus der Praxis mitbringen wollen, wie man damit umgeht, wie wir das in Projekten handhaben. Und ja, bin ich sehr gespannt, jetzt mit dir mal einzusteigen. Was schauen wir uns als erstes an? Das Thema E-Mail-Kommunikationsabos?
Genau, würde ich sagen, ist bei HubSpot ja auch ein sehr relevantes Thema. Genau vorneweg vielleicht nochmal zum HubSpot-Aufbau. Es gibt in den Einstellungen in HubSpot auch die Abteilung des Datenschutzes. Dort kann man eben auch genau diese Themen, die Stefan das gerade schon angesprochen hat, einmal durchgehen und kann dann dort einmal alle Einstellungen vornehmen. Wir hatten letzte Woche auch die größten Fehler, die man machen kann, bei der Implementierung von einem CRM-System. Und da komme ich jetzt drauf, weil wir da auch drüber gesprochen hatten, dass man sich vielleicht keinen Partner dazu nehmen könnte. Das ist zum Beispiel auch ein Thema, da macht es einfach sehr viel Sinn, auch einen Partner, eine Partneragentur mit dazu zu nehmen, weil wir eben solche Fälle bei jeder Implementierung haben. Wie gesagt, DSGVO wird ja von jedem Unternehmen umgesetzt und muss umgesetzt werden. Von dem her macht es auf jeden Fall auch Sinn, seinen Partner mit reinzunehmen und dann im Endeffekt auch seinen Rechtsanwalt, seine Rechtsanwältin. Das ist dann der ganz juristische Teil dann nochmal. Aber zum Aufbau in HubSpot, darüber wollen wir uns ja heute jetzt kümmern. Da gehen wir jetzt erstmal auf die Abonnementtypen ein. Haben wir verschiedene Abonnementtypen, die man anwählen kann. Dann gibt es auch nochmal einen Unterschied zwischen B2B und B2C. Kann man vielleicht auch noch drauf eingehen. Genau, vielleicht magst du mal einmal kurz anreißen, welche verschiedenen Abonnementtypen gibt es denn grundsätzlich, die man von Grund auf einstellen kann.
Genau, also ist ein sehr, sehr guter Punkt nochmal, dass du angesprochen hast, die Fehler, die man da machen kann. HubSpot bringt ja, das ist grundsätzlich ja erstmal was Gutes, so ein Bereich rund um den Datenschutz mit. Also es kann gut sein, dass jeder, der hier zuhört, je nachdem mit welchem System man da arbeitet, mit welcher CRM-Software man arbeitet oder mit welcher E-Mail-Marketing-Software man arbeitet, gibt es vielleicht so einen Bereich, aber gibt es vielleicht auch nicht. Und grundsätzlich ist das ja gut, dass es einen Datenschutzbereich in den Einstellungen gibt, den man einfach aktivieren kann, um erstmal eine gewisse Anzahl an Grundfunktionen freizuschalten. Es kann aber auch Fluch und Segen zugleich sein, denn wenn man das aktiviert, ohne zu wissen, was man tut, dann kann es auch sein, dass beispielsweise auf einmal keine Marketing-E-Mails mehr verschickt werden können und man nur noch Fehlermeldungen in den Kontakten sieht. Und von daher kann Fluch und Segen zugleich sein. Entweder man zerschießt sich damit ein bisschen was oder auf einmal kriegen alle Kontakte eine Double-Opt-In-E-Mail und man wollte das vielleicht gar nicht an alle schicken. Und von daher vielleicht vorher erstmal kurz einlesen oder mit einem Partner gemeinsam sprechen oder das Projekt auch mit einem Partner aufsetzen, dass bevor man da zu schnell ist und zu schnell was aktiviert und dann vielleicht auch wieder deaktiviert, kann schon einiges zu Verwirrung sorgen oder einiges kaputt machen, auch im System. Grundsätzlich, wenn wir dann in das Thema E-Mail-Abonnements reingehen, kann man grundsätzlich erstmal unterscheiden in Marketing-Kommunikation, in Vertriebskommunikation und in Service-Kommunikation, also Kundenservice-Kommunikation. Und bei Marketing-Kommunikation ist es üblich, dass es rein werbliche Informationen sind für Marketingzwecke. Bei Vertriebskommunikation ist es üblich, dass es 1:1 Kommunikation ist, also von einer persönlichen E-Mail-Adresse einer Vertriebsperson an den Kontakt per Direktmail. Und bei Servicekommunikation handelt es sich typischerweise um Tickets und Kundenservice-Anfragen, Kommunikation, die meistens auch inbound stattfindet. Das heißt, ein Kontakt oder ein Kunde hat ein Problem mit einer Dienstleistung oder mit einem Produkt und meldet sich deswegen beim Anbieter, hat beispielsweise falsche Ware erhalten und dann kann man hier in der Servicekommunikation natürlich auch auf diese Fälle eingehen. Bei der Marketingkommunikation, da muss man sehr vorsichtig sein. Gerade, du hast schon angesprochen, B2B und B2C hat auch grundlegend unterschiedliche Regelungen nochmal im B2C-Bereich, also mit privaten E-Mail-Adressen. Wenn da hinten beispielsweise an der E-Mail-Adresse Gmail dran steht oder Freenet oder was auch immer, ja, dann sollte man schon extrem vorsichtig sein und auch ganz genau darauf achten, dass man ein eindeutiges Einverständnis hat der Person, dass man sie für Marketingzwecke, also werbliche Zwecke auch kontaktieren darf. Und im B2B-Bereich sollte man bei Marketing-E-Mails, bei werblichen E-Mails auch darauf achten, dass man wirklich dieses Einverständnis hat. Und wie man das bekommt, da kommen wir dann später im Bereich Double-Opt-In-Prozess nochmal drauf zu sprechen. Und grundsätzlich ist das aber schon der sensibelste Bereich. Also da würde ich schon ganz genau sicherstellen, dass ich ein dokumentiertes Einverständnis habe, bevor ich Marketing-E-Mails verschicke. Wenn es Sales-E-Mails sind im B2B-Bereich, also 1:1-Kommunikation, dann gilt grundsätzlich, dass das Outreach, also dass der Kaltkontakt, die Kaltakquise, Kaltkontakt im beruflichen Umfeld schon möglich sind und dass man auch eine 1:1-E-Mail grundsätzlich mal versenden darf, wenn es einen plausiblen Grund dafür gibt, dass der Empfänger oder die Empfängerin da auch ein Interesse dran haben könnte. Immerhin ist es hier wirklich eine 1:1-Kommunikation und man verschickt das über seine persönliche E-Mail-Adresse. Und das vielleicht erstmal als grundlegende E-Mail-Abonnement-Typen. Man sollte jetzt hier auch darauf achten, dass die Kontakte immer die Möglichkeit haben, ihre unterschiedlichen Abonnements abbestellen oder hinzubestellen zu können. Also dass es eine Übersichtsseite für den Kontakt gibt, wo er sieht, zu welchen Abonnements ist er angemeldet und dort auch separat diese Abonnements abstellen kann. Das ist beispielsweise in HubSpot auch sehr gut gelöst mit so einer Abonnementübersicht, wo man immer sehr transparent sieht, zu welchen Abonnements bin ich angemeldet. Man kann auch Custom-Abonnements hinterlegen, beispielsweise die Marketing-Information nochmal unterteilen in Event-Informationen, Newsletter oder verschiedene andere, um einfach ein bisschen mehr Transparenz noch zu geben und dem Kontakt auch die Möglichkeit zu geben, genau das zu abonnieren, was er eigentlich spannend findet dann. Und ja, das sind so eigentlich die Themen rund um die Abonnementtypen. Auch ganz wichtig, wenn man jetzt ein Formular auf einer Webseite einbindet, dass dort auch ganz genau nachvollziehbar ist über Checkboxen, also erforderliche Rechtsgrundlage, also ein Pflichtfeld, ein Pflichthäkchen, was der Kontakt setzen muss, dass man einverstanden ist, in diesen jeweiligen Abonnementtyp zu abonnieren. Also dass man beispielsweise einverstanden damit ist, Newsletter von diesem Unternehmen zu erhalten. Genau, das mal hier mein Überblick zu dem Thema, worauf man achten kann, wie es auch in HubSpot gelöst ist und so meine Best Practices dazu. Ja. Domi, wie siehst du das? Hast du da etwas, was du ergänzen kannst?
Genau, also sehr, sehr gut zusammengefasst. Wie ich finde, ist in HubSpot alles sehr übersichtlich gelöst. Wie wir schon gesagt haben, am Anfang macht es Sinn, im ersten Schritt auf jeden Fall auch einen Partner dazu zu nehmen, weil es sehr viel ist und dieser konträre Ansatz zwischen, ich möchte ja Marketing gut durchführen, aber trotzdem DSGVO-konform sein und meinen Datenschutz richtig durchführen, das ist eben was häufig zu Verwirrung führt oder vielleicht auch zu unüberlegten Handlungen. Man möchte ja nichts falsch machen und möchte auf jeden Fall sich auf der rechtssicheren Seite auch befinden. Und von dem her kann man sagen, dass in HubSpot die Dinge übersichtlich und gut gelöst sind. Aber für jemanden, der jetzt einsteigt in HubSpot, ist auf jeden Fall Grundeinstellungen braucht, die jetzt nicht von heute auf morgen einfach so umgesetzt werden können. Das ist einfach die Komplexität, die dahinter steckt. Und auf den Punkt mit der 1-zu-1-Kommunikation wird ja bei HubSpot auch bei jeder Mail, die man jetzt neu versendet, es ist noch kein Abonnement hinterlegt, abgefragt, ist diese Kommunikation auch wirklich DSGVO-konform und man gibt eben an, ja, der Kontakt hat ein begründetes Interesse daran, dann auch mit Dropdown, warum, woran liegt das, ist ein Lead, ist ein Kunde, hat einen Service, eine Serviceanfrage, wie du gesagt hast. Genau, also da gibt es dann schon den Fahrplan dahinter und wenn das dann eben einmal gut aufgesetzt ist, ist es auf jeden Fall nichts, wovor man sich fürchten muss, aber der ganze Prozess, den aufzusetzen, das macht einfach Sinn, das einmal richtig zu machen, bevor man sich in Dingen verliert. Genau. Was man dann noch dazufügen kann, du hattest jetzt die Formulare schon angesprochen, das gilt dann natürlich nochmal auch für weitere Bereiche, die ähnlich funktionieren, die Checkboxen. Da gibt es ja tatsächlich, soweit ich weiß, korrigiere mich sonst auch schon vorformulierte Möglichkeiten von HubSpot, die man nutzen kann.
Ja, genau. Also
die sind oft, genau. Sag gerne
ja,
du dazu.
Das ist schon gut, wenn man beispielsweise HubSpot bringt das mit, wenn man diese Datenschutzeinstellung aktiviert, wird in diesem Zeitpunkt auch eine gewisse Anzahl an Standardtexten geladen, die grundsätzlich von HubSpot erstmal als DSGVO-konform eingestuft werden. Und da gibt es viele weiterführende Informationen in einem HubSpot-Legal-Bereich, wie man zu diesen Texten und wie man zu diesen Informationen kommt. Und oder wie diese Informationen zustande kommen. Und diesen Legal-Bereich werden wir auf jeden Fall in den Shownotes von der Podcast-Episode hier verlinken, denn der ist sehr, sehr relevant für viele Datenschutzbeauftragte oder auch ansonsten Entscheiderinnen, Entscheider und Unternehmen. Und rund um das Thema DSGVO und Datenschutz in HubSpot. Und das ist auch sehr wichtig, dass so ein Bereich von dem System, mit dem ihr arbeitet, beispielsweise, es können ja auch andere CRM-Systeme oder es können E-Mail-Marketing-Systeme sein. Da sollte auf jeden Fall ein Bereich geben, wo man dazu abgeholt wird und wo das Softwareunternehmen auch sagt, wie es mit dem Thema umgeht. Ansonsten sollte man da schon sehr hellhörig werden. Ich habe beispielsweise mal eine kleine Side-Story mit einem Unternehmen gearbeitet. Das war ganz early stage, ja. Und dadurch haben sie da jetzt noch nicht so groß einen Wert drauf gelegt und haben eben auch eine Software genutzt, die auch, glaube ich, aus dem indischen Raum kam und die hatte natürlich das Thema Datenschutz überhaupt nicht auf dem Schirm. Da konnte man dann zwar sich eigene Brückenlösungen bauen, Behilfslösungen bauen, aber grundsätzlich war das Thema Datenschutz da natürlich sehr, sehr schlecht und stiefmütterlich behandelt und auch wenn man das Unternehmen dazu kontaktiert hat, konnten die dazu gar nichts sagen, weil die von Datenschutz oder DSGVO natürlich so in dem Sinne noch nie was gehört haben, weil es das auf dem indischen Markt einfach nicht so in dem Umfang gibt wie hier auf dem europäischen Markt. Und was die Formulare betrifft, ansonsten hat man natürlich dann Formulare nicht nur auf einer Webseite, sondern kann die auch in Terminplanungsseiten haben. So ein Meeting-Tool, was HubSpot ja auch mitbringt, wo sich ein Termin gebucht werden kann. Auch hier sollte man schauen, dass man am Ende bei der Terminbuchung dann diese Felder hinterlegt hat, dass man wirklich auch einwilligt, Informationen zu erhalten, entweder rund um den Termin oder vielleicht noch ein zweites Feld, dass man auch damit einverstanden ist, Newsletter zu bekommen oder Newsletter zu erhalten, wenn man eben die Kontakte auch mit Newsletter bespielen will. Der Kontakt selbst sollte aber immer die Möglichkeit haben, auszuwählen, für was er sich da gerade anmeldet und registriert.
Also das gilt dann für alle Bereiche, wo man eben Daten sammelt und wo man dann Science-Formulare oder eben der Meetingplaner, dass man da diese Checkboxen aktualisiert, ist in HubSpot sehr einfach möglich, wie gesagt, sollte aber dann auch wirklich akkurat passieren und eben sollte man eine Checkliste haben, dass man da nichts vergisst und dementsprechend dann auch DSGVO-konform sich verhält. Genau, jetzt haben wir Formulare, haben die Abonnementtypen, Meetingplaner. Jetzt gehen wir mal noch einen Schritt weiter, würde ich sagen. Zu den Cookie-Bannern hattest du auch schon angesprochen. Das ist natürlich auch ein sehr großes Thema. Ein Thema, wo sich auch die Endkonsumenten, die sich auf der Webseite des jeweiligen Unternehmens befinden, auch immer damit beschäftigen. Hat man ja schon, also jeder als Endkonsument kennt es. Auf jeder Seite kann man Cookies akzeptieren oder kann sie ablehnen. Und das ist natürlich auch ein Thema Datenschutz, sehr, sehr wichtig. Wie geht denn HubSpot damit um, beziehungsweise wie sollte man da vorgehen, um seine Cookie-Banner konform der Vorgaben zu etablieren und auch die dann in HubSpot umzusetzen?
Genau, auch da wieder natürlich jetzt keine dedizierte Rechtsberatung, aber es gibt schon wirklich Unterschiede in diesen Cookie-Banner-Tools, ja, und HubSpot zum Beispiel als System bringt ein eigenes Cookie-Banner-Tool mit, was grundsätzlich erstmal als DSGVO-konform eingestuft wird oder eingestuft werden kann. Und es gibt aber auch andere Systeme wie E-Mail-Marketing-Systeme oder andere CRM-Systeme, die kein eigenes Cookie-Banner-Tool mitbringen, sondern wo man dann zusätzlich dazu noch eine Drittanbieterlösung wie zum Beispiel Cookiebot benötigt, um Cookies auf der Webseite ordentlich einzusammeln. Bei Cookies, also diesem Begriff Cookie oder Kekse im Deutschen, das sind ja, sage ich mal, ja, Informationen oder ein Tag, der angeheftet wird an den Kontakt, sobald er die Webseite besucht. Und die dienen dazu, um erstens den Kontakt nachzuvollziehen, auf welcher Seite der Webseite bewegt der Kontakt sich jetzt. Und dann aber auch zu schauen, in einem gewissen Zeitraum, wie oft besucht er diese Seite wieder und auf welchen Seiten ist er sonst noch unterwegs. Also beispielsweise kann man jetzt einen Kontakt, der die Webseite besucht hat und dem der Cookie noch angeheftet ist, beispielsweise auch Werbeanzeigen über Facebook Ads oder über Instagram Ads oder Google Ads ausspielen. Das nennt sich dann Retargeting und das funktioniert eben heutzutage in den meisten Fällen immer noch über dieses Cookie-Tracking, ja, dass man weiß, okay, dieser Kontakt ist ein marketingrelevanter Kontakt, der hat die Webseite besucht und der soll jetzt auch auch über Werbeanzeigen auf anderen Plattformen über Retargeting bespielt werden. Damit man jetzt datenschutzkonform so ein Cookie-Banner auf der Seite hat, muss man zumindest erstmal, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das Opt-in-Verfahren im Cookie-Banner hinterlegt haben. Also es ist nicht datenschutzkonform, wenn der Besucher oder die Besucherin auf die Webseite kommt, ab dem Zeitpunkt schon alle Cookies zu feuern. Es gibt nämlich verschiedene Cookies. Es gibt einmal Cookies, technisch notwendige Cookies, die überhaupt erstmal die Funktionalität der Webseite bereitstellen. Die sind grundsätzlich nicht so schlimm, ja, die müssen auf einer Webseite laufen, damit die Webseite funktioniert, technisch überhaupt erstmal funktioniert. Aber dann gibt es auch noch diese marketingrelevanten Cookies, wie zum Beispiel so ein Facebook-Pixel oder so ein Facebook-Cookie, der dich dann eben auf den, oder jetzt heute ja Meta, der dich auf den Meta-Plattformen, Facebook, Instagram oder wo auch immer, dann wieder bespielen kann. Und bevor so ein marketingrelevanter Cookie oder so ein Marketing-Cookie gefeuert werden darf, muss ein eindeutiges Einverständnis der Besucherin oder des Besuchers der Webseite vorliegen. Und wenn der Cookie-Banner nicht DSGVO-konform diese Cookies bereits aktiviert, wenn der Besucher draufkommt, er sieht dann vielleicht erstmal einen Cookie-Banner und lehnt diese Cookies dann ab. Aber wenn vorher die Cookies schon gefeuert wurden, dann ist das nicht datenschutzkonform. Das heißt, es muss nach dem Opt-in-Verfahren laufen. Der Besucher kommt auf die Webseite, es werden keine Marketing-Cookies gefeuert, es werden vielleicht im Maximalfall technisch notwendige Cookies gefeuert, aber der Kontakt muss erstmal einwilligen, dass er damit einverstanden ist, dass Marketing-Cookies auf der Seite hinterlegt sind und auch Marketing-Cookies beim Starten der Session angeheftet werden. Und erst zur Bestätigung durch den Benutzerklick dürfen die marketingrelevanten Cookies aktiviert werden. Und dieses Opt-in-Verfahren, da sollte jeder drauf achten, der eine Webseite hat, jedes Unternehmen darauf achten, dass eine Webseite hat, dass dieses Opt-in-Verfahren in dem Cookie-Tool auch funktioniert und überhaupt verfügbar ist. Es gibt nämlich Tools, da ist das gar nicht möglich. Da läuft es immer nach Opt-out. Also der Kontakt, sobald er auf die Seite kommt, hat Cookies, alle Cookies akzeptiert und durch einen Klick kann man die Cookies maximal noch ablehnen, aber das wäre dann schon wieder nicht DSGVO-konform. HubSpot beispielsweise, um da nochmal den Kreis jetzt zu schließen, das Cookie-Banner-Tool von HubSpot, das bringt diese Basis-DSGVO-Funktionalitäten mit. Das heißt, man kann auf der einen Seite dieses Opt-in-Verfahren aktivieren, dass der Kontakt erst zustimmen muss, bevor Cookies gefeuert werden. Und Punkt Nummer zwei, der Kontakt kann Cookies entweder auch ablehnen oder auch ganz genau einstellen, zu welchen Cookies möchte sich der Kontakt anmelden. Das heißt, es gibt eine Cookie-Übersicht, welche Cookies der Webseitenbetreiber hier aktivieren möchte und dann kann der Kontakt selbst auswählen, welche er akzeptieren will und welche nicht. Und das sind schon mal so DSGVO- oder datenschutzkonforme Einstellungen eines Cookie-Banners, die sehr wichtig sind und die auch sehr hilfreich sind dann im HubSpot-Tool. Das mal so zu meinen Praxistipps und Best Practices zum Umgang mit dem Cookie-Banner. Domi, wie siehst du das? Was hast du da zu ergänzen?
Ich habe dazu ehrlich gesagt gar nicht mehr so viel zu ergänzen, weil ich finde, sehr, sehr gut zusammengefasst. Ich hätte jetzt noch eine Praxisfrage vielleicht an dich, um mal hier nochmal eine Erfahrung mit reinzubringen. Jetzt arbeitet man entweder ja mit dem HubSpot CMS und hat darüber seine Website laufen. Es gibt dabei auch die Möglichkeit von Integrationen zu WordPress beispielsweise, wenn man seine Website eben extern hostet oder über WordPress laufen lässt. Wie funktioniert da die Cookie-Verwaltung? Ist es dann in HubSpot auch möglich, mit dem Cookie-Tool zu arbeiten oder läuft das dann über die WordPress-Seite?
Das ist nochmal ein sehr, sehr guter Punkt, den du ansprichst. Ich hatte ja schon gesagt, dass es grundsätzlich um diese Drittanbieter-Marketing-Cookies geht, die eingewilligt werden müssen, bevor sie gefeuert werden können. Und wenn man jetzt eine Webseite im HubSpot CMS hat und auch das HubSpot CRM als sein Marketing-Tool verwendet, dann hat man einen wirklich großen, entscheidenden Vorteil aus DSGVO-Sicht. Und zwar, die Webseite läuft auf dem gleichen Server wie das CRM-System. Man spricht also nicht von Drittanbieter-Tools oder Drittanbieter-Cookies, sondern eigentlich von First-Party-Cookies, also Erstanbieter-Tools. Und das heißt, die Webseite und das CRM-System sind in der gleichen Plattform, also muss man streng genommen keine Einwilligung des Kontaktes einholen, um diese Benutzersession des Kontaktes, der ja auf der Webseite ist, die im gleichen Server ist wie das CRM-System, hier dann, um den Seitenaufruf zu tracken. Das heißt, man hat eine bessere Datenkonsistenz und klar, auch da scheiden sich vielleicht die Geister, wenn man jetzt mit einem Rechtsanwalt darüber sprechen würde. Aber grundsätzlich mal gibt es First-Party-Cookie-Tools oder Anbieter, die ein datenschutzkonformes Website-Tracking ermöglichen. Und der Ansatz, wie die das machen, ist immer dieser First-Party-Cookie-Ansatz, dass sie sagen, okay, wir spiegeln eine Instanz dieser Webseite lokal und wir haben dadurch die Möglichkeit, dann Cookies Cookies zum Seitenaufruf zu tracken und den Seitenaufruf da schon zu erfassen, auch wenn sämtliche anderen Drittanbieter-Cookies abgelehnt werden. Ist ein großer Vorteil, ja, aus der Sicht, wenn man Webseite und CRM in einem System hat, dass man dann nicht diesen Drittanbieter-Cookie hat, sondern eigentlich einen First Party, also Erstanbieter-Cookie hat. Wenn man jetzt aber die Webseite in WordPress oder in Typo hostet, was ja auch Platzhirsche sind im CMS, also im Website-Hosting-Bereich, dann muss man streng genommen, wenn man mit HubSpot als CRM-System arbeitet, unbedingt auch den HubSpot-Cookie als Drittanbieter-Cookie hinterlegen. Und das ist grundsätzlich erstmal möglich. Es gibt da ein Snippet, so ein HTML-Snippet, was eingebaut werden kann, auch in Drittanbieter-Cookie-Tools, wie zum Beispiel Cookiebot, und dann wird es dort hinterlegt und sozusagen beim Seitenaufruf auf die WordPress-Seite wird der Besucher erstmal danach gefragt, bist du damit einverstanden, dass hier HubSpot als CRM-System deinen Seitenaufruf als Drittanbieter-Tool trackt? Und wenn das abgelehnt wird, dann sieht man im CRM-System nicht, dass der Kontakt auf der Webseite war, dann kriegt das CRM-System noch nicht mal mit, dass da ein Seitenaufruf stattgefunden hat. Und wenn der Kontakt das aber einwilligt, dann würde ab dem Zeitpunkt, sage ich mal, auch dieser Seitenaufruf im CRM landen. Und ja, das ist schon aus Datenkonsistenz oder aus Datentransparenzsicht ein ganz, ganz großer Punkt, warum wir auch von Sixon gesagt haben, hey, wir wollen Webseite und CRM-System aus einem System haben. Gibt natürlich noch einige andere Vorteile, haben wir auch in einer separaten Podcast-Folge schon mal drüber gesprochen, warum diese Managed CMS-Systeme wie HubSpot CMS die Zukunft sind, aber das ist auch aus Datenschutzsicht oder aus DSGVO-Sicht mit dem Thema Cookie-Einwilligung auch nochmal ein ganz klarer Punkt, warum ein System auf dem gleichen Server, Webseite und CRM doch schon auch sehr sinnvoll sein können.
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, es gibt viele Vorteile davon noch, die wir schon mal durchgegangen sind, auch mit unserem Gast damals, Benjamin, kann man sich die Folge auch gerne nochmal dazu anhören, aber eben auch in dem Fall DSGVO beziehungsweise Datenschutz und die jeweiligen Zugriffe darauf, macht das auch sehr viel Sinn. Ja, sehr schön. Danke, dass du da nochmal drauf eingegangen bist. Ich habe noch einen kleinen Punkt, der natürlich auch wichtig ist, wenn man seine Webseite auch in verschiedenen Sprachen, verschiedenen Ländern anbietet, muss man natürlich auch darauf achten, dass die Einwilligungstexte, sei es in Formularen, sei es in den Cookies, sei es bei den Meetingplanern, auch in verschiedenen Sprachen dargestellt werden. Wenn man im HubSpot CMS beispielsweise im Content Hub arbeitet, hat man ja die verschiedenen Möglichkeiten, in verschiedenen Sprachen zu arbeiten. Da auch darauf achten, dass die Einwilligungstexte jeweils in der Sprache abgebildet werden. Das zählt dann natürlich auch zu der DSGVO. Vorgabe, dass es in verständlicher Sprache sein muss, ist in erster Linie mal selbsterklärend, aber auch was man gerne mal vergisst und was im Endeffekt dann ein Verstoß wäre, den man ja dann sehr einfach umgehen kann. Also auch das nochmal ein Punkt, auf den man achten sollte. Und genau, das wären jetzt, glaube ich, die Themen erstmal, die wir rausgearbeitet haben. Jetzt haben wir noch ein Thema, das relativ neu ist. Das betrifft dann nochmal sensible Daten. Ich glaube, 2018, als die DSGVO kam, war es erstmal ja sehr viel Neues. Ich glaube, auch die ganzen Anbieter, auch HubSpot, musste sich erstmal umschauen. Ist ja ein Unternehmen, was aus den USA kommt. Da ist DSGVO jetzt erstmal nicht die Prio 1. Jetzt sind wir schon durchgegangen, was sich damals alles getan hat bis hierhin. Jetzt gibt es aber auch wieder Neuerungen. Das heißt, HubSpot ist da auch mal dran, sich zu verbessern und da nochmal nachzuschärfen. Und es geht da um besonders sensible Daten. Du hast schon gesagt vorher, es geht um Finanzdienstleistungen, es geht um Gesundheitsbereich, es geht aber auch nochmal um sensible, personenbezogene Daten. Genau, vielleicht kannst du uns da einmal mitnehmen, was gibt's denn da nochmal für Nachschärfungen bzw. Möglichkeiten, wenn man in solchen Bereichen unterwegs ist, die man da noch mit einbinden kann.
Ja, ist jetzt gerade aus HubSpot CRM-Sicht eine ganz neue Funktion, ist aber grundsätzlich auch sehr relevant, gerade für Unternehmen aus diesen Bereichen Healthcare oder Recruiting oder auch Finanzen, dass bestimmte Daten wie zum Beispiel Bankinformationen oder medizinische Informationen, zum Beispiel Krankheitsbilder, dass die nochmal eine extra Ebene der Verschlüsselung brauchen und eben ganz sensibel sind und speziell verschlüsselt werden müssen. Und HubSpot hat hier jetzt die Funktion der sensitiven Daten eingeführt, um sozusagen bestimmen zu können, welches Eigenschaftsfeld, also welches Stammdatenfeld in HubSpot soll denn nochmal einen zusätzlichen Layer an Verschlüsselung bekommen. Und wie sich das dann in der Praxis durchschlägt und ob das tatsächlich dann der Grund dafür sein kann, dass diese Unternehmen auch HubSpot noch datenschutzkonformer verwenden können, weil in der Vergangenheit kenne ich das so, dass die Finanzunternehmen beispielsweise diese sensitiven Daten einfach aus HubSpot rausgelassen haben. Die hatten ihre On-Premise-Systeme hier in Deutschland, wo die ganz sensiblen Daten lagen und dort war auch die komplette Datenhoheit, das war die goldene Quelle der Wahrheit und das CRM-System hat nur eine gewisse Anzahl an Daten davon bekommen, wie zum Beispiel den Vornamen, den Nachnamen, die E-Mail-Adresse, aber alles andere, wie zum Beispiel jetzt Krankheitsbilder oder Bankverbindungen, Bankdaten, durften gar nicht erst nach HubSpot gespielt werden und ins CRM gespielt werden letztendlich. Und inwiefern das dadurch auch relativiert werden kann und man jetzt auch in HubSpot sensible Daten nach gewissen Standards wird da gearbeitet, die da erfüllt werden müssen und HubSpot erfüllt jetzt gewisse Standards mit diesen sensiblen Datenfeldern und wird sich jetzt zeigen, wie das in der Praxis dann funktioniert und ob HubSpot dadurch wirklich den Schritt geschafft hat, um noch mehr Daten und vor allem auch sensible Daten jetzt direkt in HubSpot erfassen zu dürfen, ja, rechtlich gesehen. Und ich finde es auf jeden Fall grundsätzlich erstmal einen sehr guten Schritt und eine sehr, sehr spannende Funktion. Und ist auch naheliegend, diese Funktion zu aktivieren. Dafür braucht man einen Enterprise, HubSpot Enterprise Account. Und grundsätzlich sollte man sich auch, jetzt wenn wir mal von HubSpot wegschauen, informieren, ob das eigene CRM-System oder ob die eigenen Marketing- und Vertriebssysteme so eine Funktion anbieten. Und wenn nicht, dann auf jeden Fall schauen, welche Informationen fragt man ab und welche Informationen landen im System. Und diese dürfen definitiv eigentlich nicht im CRM-System ohne weiteres liegen. Deswegen, diese Standards müssen da eingehalten werden und ich denke, das sind erstmal so die Hauptpunkte, die ich zu diesem Punkt jetzt beitragen kann. Ja. Vielleicht, was sagst du, Domi, was sagst du dazu? Hast du ja auch diese Funktion schon mal angeschaut?
Genau. Also gerade für die Branchen, wie angesprochen, Finanzbranche, kann aber auch für HR zum Beispiel, Recruiting spannend sein. Ist ja auch immer ein Thema, dass man da personenbezogene Daten sehr sensibel behandeln sollte. Also für die verschiedenen Branchen, wo eben diese sensitiven Daten eine Rolle spielen, ist es einfach sehr, oder es ist die logische Folge, würde ich sagen, dass man diese nächste Ebene mit aufbaut. Gilt dann auch für Bankkonten, Kreditkartendaten. Es werden dann eben auch im CRM-System die letzten 4 Ziffern angezeigt. Sonst nichts mehr. Sie sind verschlüsselt und die Daten sind da einfach nochmal hinter einer neuen Ebene an Sicherheit, an Datenschutz und ist, glaube ich, einfach der nächste Schritt, der notwendige Schritt auch dann für die Branchen, wie du gesagt hast, dass sie auch ihre Bereich ins CRM mit integrieren können, was davor so ja dann erstmal nicht möglich war. Genau. Und um jetzt dann nochmal den Prozess, den wir jetzt angesprochen haben oder angefangen haben, dann zu Ende zu führen, ist ja nochmal ein großes Thema der DOI-Prozess, der hinter Formularen steckt, der hinter Meetingplaner steckt, der hinter den Abonnementtypen steckt. Das heißt, Double Opt-in, dass der Kontakt dann nochmal seine Einverständigung gibt, wirklich aktiv mit Marketing-Mailings bespielt werden zu dürfen. Genau, und da haben wir natürlich aus verschiedensten Projekten auch Erfahrung, wie so ein DOI-Prozess genau aufgebaut werden muss und wie er DSGVO-konform abgebildet sein soll. Nehmen uns da doch einmal auch mal mit in so einen, ja, in so einem Prozess von der Implementierung, klassischer Fall, ein neuer Kunde, der entweder aus einem Mailing-Programm kommt oder aus einem anderen CRM-System oder noch gar keins hatte, möchte dann seinen DOI-Prozess in HubSpot aufbauen. Wie würde das sowas denn aktuell aussehen?
Ja, das Beste kommt zum Schluss sozusagen, haben wir uns den Double-Opt-In-Prozess bis zum Ende aufgehoben. Und grundsätzlich ist das sehr, sehr wichtig. Jedes Unternehmen, welches über Formulare Leads generiert, Kontakte generiert, die dann in ein System einlaufen, müssen sicherstellen, dass der Kontakt, der da gerade seine E-Mail-Adresse angegeben hat, auch nochmal durch eine zweite Bestätigung, deswegen heißt es Double Opt-in, eine zweite Bestätigung gibt, dass man damit einverstanden ist und dass die E-Mail-Adresse korrekt ist und dass man damit einverstanden ist, von diesem Unternehmen kontaktiert zu werden. Früher reichte dieser Single Opt-in oder auch in den USA reicht dieser Single Opt-in aus. Ja, das heißt, wenn eine Person ein Formular ausfüllt, in dem drin steht, melde dich jetzt zum Newsletter an, dann hat das ausgereicht oder dann reicht das aus, um diese Person zu bespielen. Die EU hat hier mit der DSGVO einen neuen Prozess eingeführt, diesen Double Opt-in-Prozess eingeführt, um einfach Kontakte und sensible Daten noch besser zu schützen. Nehmen wir mal den Praxisfall an, ich bin jetzt auf einer Webseite unterwegs und ich will dir vielleicht was Böses oder einer Person was Böses und ich nehme jetzt einfach deinen Namen und deine E-Mail-Adresse, gebe mich als du aus und registriere mich mit diesen Daten bei diesem Anbieter und dann hast du keinerlei Einfluss darauf, dass du jetzt von diesem Kontakt bespielt wirst und dass du auch im CRM-System oder in den Systemen dieses dieses Unternehmens landest. Und um das zu vermeiden, wurde eben eingeführt, hey, bevor überhaupt irgendwo ein Datensatz hier gespeichert wird, muss ein Double Opt-in Einverständnis da sein, eine zweite Bestätigung, dass man damit einverstanden ist, dass man auf diese E-Mail-Adresse Benachrichtigungen bekommt. Und deswegen ist das sehr, sehr grundlegend, dass man erst das Einverständnis, das doppelte Einverständnis von der Person hat, dass man sie kontaktieren darf, bevor man irgendeine Art von Marketinginformation mit dieser Person teilt. Und wenn wir jetzt zum Prozess kommen, dann denke ich, ist es erstmal wichtig, dass man eine Standard Double Opt-in-E-Mail hat. Wichtig bei dieser Double Opt-in-E-Mail ist, dass die keinerlei werblichen Informationen beinhalten darf. Klar, es geht erstmal wirklich nur um das Einverständnis. Das ist auch so vorgegeben, dass da keine Werbeinformationen oder noch E-Books oder Whitepaper oder ähnliches mitgegeben werden dürfen oder beworben werden dürfen, sondern einfach nur eine ganz einfache Plain-E-Mail, wo drin steht: sehr, sehr geehrte Frau, sehr geehrter Herr so und so, vielen Dank für die Registrierung. Bitte bestätigen Sie hier ein weiteres Mal, dass Sie damit einverstanden sind, die Informationen zu erhalten. Ein Link in der E-Mail, um die E-Mail-Adresse zu bestätigen, und das war's. Ja, und dann vielleicht noch herzliche Grüße oder so drunter. Und erst wenn dieser Link geklickt wird, dann wird im System sozusagen ein Zeitstempel erfasst, ein Nachweis, okay, diese Person ist einverstanden, kontaktiert zu werden, und dann kann man sie auch im CRM-System lassen und speichern und dann für Marketingaktivitäten verwenden. Und ja, wie diese Double Opt-in-E-Mail aussieht, Domi, das kennst du ja. Ich finde ganz schön, kannst du vielleicht nochmal kurz was zu sagen, ist ja, dass man in HubSpot auch grundsätzlich über einen Workflow diesen Double Opt-in dann noch ein bisschen anpassen könnte, beispielsweise auf unterschiedliche Sprachen. Das kann ja dann immer noch mal ganz hilfreich sein, dass man das ein bisschen individualisiert, ne, und nicht alle Kontakte die gleiche E-Mail bekommen.
Genau, also das, wie gesagt, dass es dann auch wieder in verständlicher Sprache ist. Man kann es in verschiedenen Sprachen, je nach ja, IP-Ländercode zum Beispiel, könnte man dann raussuchen oder kann man erkennen in HubSpot, woher kommt diese Person, zumindest wahrscheinlich, und kann je nachdem dann auch die Mail anpassen, kann sie dann da rausschicken und so dann eben sein Double Opt-in holen. Wir hatten am Anfang gesagt, das gilt natürlich in der EU, wenn man jetzt Kontakte aus den USA oder aus anderen Regionen hat, ist es erstmal nicht nötig. Die können damit wahrscheinlich erstmal auch gar nichts anfangen, weil sie das gar nicht kennen, aber eben im EU-Raum auf verschiedenen Sprachen das Ganze anzubieten, wenn man eben in diesen Ländern aktiv ist, wenn man Produkte dorthin vermarktet, ist es eben wichtig, diesen Double Opt-in anzubieten. Und genau wie du gesagt hast, was ich auch wichtig finde, kennt man ja vielleicht auch selbst, man ist auf beispielsweise eine Messe unterwegs, tauscht seine Visitenkarten aus oder gibt die Mail weiter. Das bedeutet dann nicht, dass man direkt für alle Marketing-Mails dieses Unternehmens dann einverstanden ist, diese zu erhalten. Das ist einfach wichtig zu wissen. Das wäre dann nicht DSGVO-konform, ist ja im Grunde auch logisch, und das zielt eben auf diese, ja, wie wir am Anfang gesagt haben, was DSGVO aussagt, dass es dem Kontakt auch bekannt ist, für was er Informationen bekommt und erhält, und das ist eben mit so einem DOI-Prozess dann auch konform und kann damit abgebildet werden. Das zum einen ist wichtig, und eben die Möglichkeit, dass er seine Daten wieder aus dem System löschen lassen kann, beziehungsweise sich von Marketing-Mailings wieder abmelden kann. Das ist wichtig im EU-Bereich, und das kann man eben über Workflows abbilden. Damit muss man dann diese Double Opt-in-Mails auch nicht händisch rausschicken, sondern wenn eine Formularübermittlung eingeht, wird automatisch dann eine Double Opt-in-Mail versendet. Sobald diese Double Opt-in-Mail versendet wurde, beziehungsweise der Status dadurch sich verändert, zu einem Double Opt-in-Bestätigt-Kontakt, dann wird es automatisch auch von HubSpot getriggert, dann die Mail rausgeschickt, die man versenden will, die Marketing-Mail, die werbliche Mail oder eben ja eine Dankes-Mail, die dann auch wirklich werblichen Charakter mit dabei hat. Und so kann man eben dann den sauberen Prozess aufbauen und trotzdem dann seine Marketing-Aktivitäten so planen, dass sie dann auch direkt versendet werden. Der Kontakt ist ja dann noch warm, hat gerade seine Double Opt-in bestätigt und hat dann noch das Interesse, und die Mail mit Marketinginhalt wird dann direkt dahinterher geschossen. Und das, ja, ist einfach super darstellbar über HubSpot. Dann ist man auf der sicheren Seite und man hat auch noch die Chance, seinen Marketinginhalt schnell und zielgenau zu versenden. Das wäre so mein Recap, ja.
Genau, und vielleicht hier auch nochmal ein Praxistipp aus, ja, aus verschiedenen Projekten. Wir machen ja auch Migrationen, das heißt, wir wechseln von einem CRM-System zu einem anderen. Und das ist auch immer eine häufig gestellte Frage, okay, wie gehen wir jetzt mit dem Double Opt-in-Status oder mit der Einwilligung von Kontakten um? Grundsätzlich sollte man zwei Sachen beachten. Erstmal auf Nummer sicher gehen, dass das System, zu dem man wechselt, einen europäischen Serverstandort hat, idealerweise natürlich Serverstandort Deutschland, wo grundsätzlich erstmal die Daten von Kontakten aus der EU gespeichert werden. Also da kann man schon mal dann nichts falsch machen, wenn die Serverstandorte in Deutschland sind. Bietet zum Beispiel HubSpot auch an. Klar, es ist ein amerikanisches Unternehmen, aber für alle europäischen Kunden gibt es Serverstandorte in Frankfurt, auf denen dann die Portale, die Instanzen und die Kontaktdaten auch liegen und verwaltet werden. Das ist schon mal Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei, wenn man das System dann wechselt, kann man grundsätzlich auch diesen Einwilligungsstatus oder diesen Einwilligungszeitstempel von dem Altsystem mitnehmen, wenn der in einer Eigenschaft gut gepflegt ist oder in einem Datensatz in der Datenbank klar nachvollziehbar ist. Zu dem und dem Zeitpunkt, zu der Uhrzeit mit Zeitstempel wurde ein Benutzerklick in einer E-Mail gegeben, dass man ein Einverständnis gibt, kontaktiert zu werden, am besten auch noch die E-Mail mit aus dem Altsystem exportieren und dann kann auch im neuen System dieser Zeitstempel und diese Einwilligung übernommen werden und dann auch als Double Opt-in im neuen System gelten. Das muss nicht unbedingt sein, dass man an allen Kontakten nochmal eine neue Double Opt-in-E-Mail schickt, sondern man kann grundsätzlich auch diese Zeitstempel, wenn die gut erfasst sind, vom Altsystem mit rüber migrieren ins neue System und dann dadurch den Einwilligungsstatus im neuen System haben und dann auch dort weiterhin diese relevanten Informationen zur Verfügung stellen. Denke ich nochmal ein guter Takeaway für alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
Sehr, genau, sehr, sehr wichtig. Eine häufige Frage, wenn man das System wechselt, gerade erstens ist man sich vielleicht nicht sicher, ob man bisher DSGVO-konform gearbeitet hat, sei es im Altsystem oder dann noch ein HubSpot. Also auch da kann man sich gern mal beispielsweise über ein Audit sich das anschauen lassen, ob man denn DSGVO-konform da ist, auch mit Double Opt-in und mit den ganzen Abonnement-Staaten zum Beispiel. Genau, das zum einen und zum anderen, genau wie du sagst, wenn die Altdaten ins neue System rüberwandern, dann sollen sie eben auch die Stati, ist glaube ich die Pluralform, auch mitnehmen können und dann wieder nicht neue Double Opt-in-Mails verschickt werden an Kontakte, die schon eine bekommen haben. Auch das hatten wir schon. Also da eben diese Möglichkeit der Migration der Daten dann auch mit DSGVO-konformen Prozess. Genau. Soweit zu den Datenschutz- und Datensicherheitsthemen. Ich glaube, wir haben soweit sehr, sehr viel angerissen und sehr viel abgebildet. Es ging jetzt vor allen Dingen darum, das Ganze in HubSpot umzusetzen, im CRM-System umzusetzen. Wie anfangs erwähnt, wenn es dann tiefer gehend in den juristischen Bereich geht, dann immer auch seinen Rechtsanwalt oder seine Rechtsanwältin mit reinnehmen. Das ist auf jeden Fall nochmal als klare Empfehlung dazu. Und genau, hast du noch ein Thema, was du noch mitgeben möchtest?
Nee, genau. War eine spannende Folge. Ist nicht unbedingt das beliebteste Thema, aber ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und ich finde es gut, dass wir hier mal mit einigen Sachen aufgeräumt haben und einige Nuggets und Takeaways mitgegeben haben, worauf man auf jeden Fall achten sollte. Vielleicht zusammenfassend nochmal diese 5 Punkte aufgelistet. Findet ihr auch alles nochmal in den Shownotes. Der Punkt E-Mail-Abonnements, verschiedene E-Mail-Abonnement-Typen mitzugeben. Das Thema Formulartexte, das Thema Cookie-Banner, das Thema sensible Daten und wie man damit umgeht und das Thema Double Opt-in. Das sind so die 5 wichtigsten Grundbausteine erstmal, um ein datenschutzkonformes Setup zu ermöglichen und dann immer am besten nochmal double checken lassen von Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt. Und dann ist man zumindest, was Datenschutz und Datensicherheit betrifft, schon mal auf einem guten Weg. Und ja, ich sag an dieser Stelle schon mal tschüss, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt sie auf jeden Fall direkt in die Kommentare oder schreibt uns auf LinkedIn oder Instagram oder Facebook und dann können wir da auch nochmal tiefer drauf eingehen oder vielleicht auch einen Gast hier mit zum Podcast organisieren, der zu diesen Themen noch Antworten liefern kann. Und ja, damit erstmal tschüss von meiner Seite und Domi, ich würde dir das Schlusswort übergeben.
Ja, danke schön. Genau, wie du gesagt hast, schickt uns gerne euer Feedback. Wie geht ihr damit um mit dem DSGVO-Thema? Und was sind eure Gedanken dazu? Gerne über Social Media teilen. Und dann möchte ich nur kurz einen Sneak Peek auf die nächste Folge geben. Es wird um Integrationen gehen, auch ein spannendes Thema. Ich hatte da in meinem CRM-Highlight schon die QuickBooks-Integration angesprochen. Also es wird um Integrationen gehen, auch das ein spannendes Thema. Schaltet dann gern wieder ein, wenn ihr nichts verpassen wollt. Bis dahin und Dankeschön fürs Zuhören.